Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TLDR, dem Podcast des CISPA-Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit rund um Themen der Cybersecurity und künstlichen Intelligenz. Wir haben heute eine ganz besondere Ausgabe, weil wir senden hier live von der ICML in Wien. Und bei mir zu Gast ist Rebecca Burkholz, die sich freundlicherweise die Zeit genommen hat, mit mir ein bisschen über den Konferenzbetrieb zu reden, über die Themen, die hier diskutiert werden und mir ein paar Einblicke zu geben, die ich selber vielleicht so nicht erreichen kann. Rebecca, es ist schön, dass du da bist. Erstmal hallo.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein kann.
Ja, also.
Besonders spannend hier. Gefühlt zu Hause.
Ist wirklich. Empfindest du das als zu Hause?
Also es ist auf jeden Fall besonders, dass die Konferenz in Europa ist und dass man gar nicht so weit anreisen musste. Und ja, ein Stück weit, langsam wird es mehr zu Hause.
Ja, also Wien ist vor allem eine spannende Stadt. Wir konnten ja gestern Abend ein bisschen was davon erkunden und vorgestern Abend. Und es ist ja eine tolle Stadt und sehr heiß zurzeit.
Also, stimmt, ja. Wir sind hier aber gerade gekühlt, also wir können die Leute beruhigen.
Das stimmt. Das ist immer, finde ich, immer das Interessanteste, dieser Unterschied zwischen draußen und drinnen bei den Konferenzen. Ich finde aber tatsächlich, dass hier in Europa die Klimaanlagen nicht ganz so stark kühlen wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, wo wir wirklich gefroren haben bei über 30 Grad draußen. Ja. Also wir sind auf der ICML. Das ist eine der wichtigsten Machine Learning Konferenzen. Es gibt noch ein paar mehr. Das sind iClear, Neurips.
Genau, und ICML. Das sind unsere drei großen A-Star-Ranked Konferenzen.
Was unterscheidet diese Konferenzen? Also warum braucht es mehrere Konferenzen? Ist es einfach, damit man sich öfter sieht oder haben die ganz andere Schwerpunktsetzungen?
Also sie haben andere Schwerpunktsetzungen. Also für bestimmte Themen macht das einen Unterschied. Also zum Beispiel ICML ist tendenziell ein bisschen theoretischer als die anderen. NeurIPS ist noch größer und noch breiter von der Ausrichtung her, also noch mehr Artificial Intelligence, so künstliche Intelligenz. Die iClear hat sehr viel Deep Learning, Representation Learning da, also ist oftmals auch noch ein bisschen angewandter, also sehr experimentell und mit großen, wichtigen Anwendungen. Aber so insgesamt kann man überall veröffentlichen und die meisten Leute gehen auch zu allen dreien. Und es ist schön, da einfach immer wieder Kollegen zu treffen, sich die neuesten Stand der Forschung anzuschauen. Und ansonsten, das ist ein schnelllebiges Feld. Also wir schreiben Paper relativ schnell, dann braucht man auch wieder Orte, wo man die neuen Paper hinschicken kann.
Ja, das stimmt. Euer Output ist riesig, was ich so mitbekomme. Und ihr müsst viel arbeiten dafür, damit ihr hier überall präsent seid. Was ist der Vorteil von Konferenzen? Also was erlebst du hier, wenn du hier unterwegs bist? Wozu brauchst du Konferenzen?
Also es war ganz spannend, weil während Corona sind wir ja auch irgendwie klargekommen mit Online-Konferenzen. Deswegen würde ich gar nicht mal sagen, dass die absolut notwendig sind. Aber gerade für Leute, die so in die Community reinkommen wollen, und ich bin ja auch in dieser Corona-Zeit quasi, bin ich eigentlich erst richtig so, also habe ich veröffentlicht, auch in dieser Community. Und es ist schon wesentlich einfacher, Leute kennenzulernen, wenn man auf so eine Konferenz geht. Man hat zufällige Gespräche, man sitzt neben irgendjemandem, man hat noch nicht mehr über dieses Forschungsthema groß nachgedacht, lässt es sich erklären und denkt sich, oh super, eigentlich gibt es da total viele Anknüpfungspunkte auch an das, was ich mache. Man trifft Leute von überall aus der Welt, man trifft die Leute, wo man schon lange Fan von den Papern ist und dann hat man auch mal ein Gesicht dazu und kann sich ja wirklich mit den Leuten austauschen und reden. Also das ist halt alles schon, also ich finde, das ist sehr inspirierend und kreativ und es ist schön, einfach auch Forscher in unterschiedlichen Zeiten in ihrer Karriere auch hier zu treffen. Also es gibt ja auch immer wieder neue Leute, die in die Community kommen und das ist ja auch schön, wenn man die auch kennenlernen kann.
Man muss vielleicht ganz kurz dazu erklären, die Dimensionen des Ganzen hier sind wirklich riesig. Mhm. Also es sind rund 8.700 BesucherInnen bei der ICML. Mhm. Das ist aus der Perspektive von mir, die ich bisher nur die Cybersecurity-Konferenzen gesehen habe, die meistens so mit 1.100, 1.200 Menschen besucht sind, schon eine ganz andere Dimension. Wie einfach ist das denn dann noch ins Gespräch zu kommen mit einzelnen Leuten? Weil hier ist unentwegt ein Strom von Massen von Menschen, die sich durch die Flure bewegen. Wie kommst du da in direkten Kontakt dann bei den Poster-Sessions? Oder?
Auf jeden Fall bei den Poster-Sessions. Dafür sind die richtig toll, weil da kann man auch einfach zu den Postern gehen, die einen interessieren. Und da ist man ja natürlicherweise, kommt man ins Gespräch. Man sitzt aber auch einfach wirklich mal zufälligerweise nebeneinander oder so und kommt ins Gespräch. Man muss noch irgendwie gerade noch ein bisschen Arbeit erledigen und dann ist da auch noch jemand. Und ja, man fängt an zu reden. Es ist, man freut sich immer, wenn man ein bekanntes Gesicht sieht und oh ja, gefunden, weil das ist ja gar nicht notwendig, dass man auf der gleichen Konferenz ist. Das heißt es ja noch gar nicht, dass man sich über den Weg läuft. So. Also man hat auch immer so das Gefühl, man findet einen Strohhalm, also so nimmt man das in der Nadel im Heuhaufen. So. Ja, aber also ich glaube, es ist eigentlich eine ganz gute Mischung mittlerweile. Also am Anfang, ehrlich gesagt, fand ich es überwältigend. Mhm. Das erste Mal, weil ich komme eigentlich auch ursprünglich aus einem anderen Forschungsfeld und da sind es viel weniger Leute und da hatte man das Gefühl, man kennt so gut wie jeden fast in der Community. Das war dann immer schön, wenn man auf Konferenzen geht. Da kannte ich halt auch wirklich immer die sehr bekannten Leute in dem Feld und man hat sich auch mit denen ausgetauscht, mit denen geredet und so. Und man wusste auch immer sehr klar, wer an was arbeitet. Und hier ist es halt einfach. Ja. Also hier versucht man einfach nur irgendwie zurechtzukommen und hoffentlich die wesentlichen Paper im eigenen Bereich zu finden. So. Und das macht es auch spannend, weil man halt auch ständig halt auch ganz ungewöhnlichen Sachen ausgesetzt ist, weil es sind eigentlich viele Communities, die hier zusammenkommen und es ist auch spannend, einfach davon mehr mitzubekommen. Also ich finde das, wie gesagt, immer sehr inspirierend.
Ich habe ja eher eine Laienperspektive, aber auch ich hatte das Gefühl, dass die Spannbreite der Themen extrem weit ist. Mhm. Auch von ganz, ganz theoretisch bis dann doch sehr praktisch. Ja. Ganz interessante, spannende Fragen, die hier diskutiert werden.
Auch ganz viele unterschiedliche Anwendungen auch.
Ja. Ja, also den Überblick zu behalten ist nicht so einfach, aber die Community ist gut organisiert. Ich habe, also die Konferenz-App hat irgendwie 1000 Channels, bei denen sich die Leute mit verschiedensten Interessen, also es gibt Salsa-Gruppen, ja, dann gibt es die Germans at ICML und die Leute aus anderen Ländern, die sich hier zusammenfinden, Leute mit bunten Haaren, die gemeinsam Fotos machen wollen. Also ich habe das Gefühl, ihr habt da gute Wege gefunden, irgendwie in Kontakt zu kommen und euch ständig auch ja, zu begegnen auf verschiedenen Arten und Weisen.
Ja, und ich finde auch, dass insgesamt die Community sehr offen ist. Also auch, die lebt auch davon, dass wirklich Leute mit sehr unterschiedlichem Hintergrund auch hierher kommen, auch die andere Sachen studiert haben. Ich zum Beispiel, ich bin Mathematikerin und Physikerin, ich bin überhaupt keine Informatikerin. Und ich hatte trotzdem das Gefühl, dass die Leute so alle wirklich interessiert auch an dem sind, was man so beizutragen hat. Und auch dementsprechend ist es sehr einfach, auch mit Leuten in Kontakt zu kommen.
Ist es fürs Machine Learning, ist der Default eigentlich, dass man InformatikerIn ist? Oder ist es tatsächlich so, dass sich Machine Learner aus allen möglichen Disziplinen zusammenfinden?
Also ich vermute, also ich habe keine Statistiken gesehen, aber ich vermute schon, also erstmal ist es angesiedelt in der Informatik. Deswegen vermute ich schon, dass der größte Teil aus der Informatik kommt. Aber ich würde sagen, gerade wenn man eher in den theoretischen Bereich ist, hilft das schon, wenn man irgendwie so eine mathematisch fundierte, also im Himmel zu den Informatiker haben auch eine mathematisch fundierte Ausbildung, weil ich meine, eine mathematische Ausbildung zum Beispiel hat. Oder es gibt auch viele Leute aus Electrical Engineering, die da auch die dabei sind. Das ist sehr typisch. Oder ich meine, es gibt natürlich auch noch so Subfelder, auch innerhalb der Informatik, die auch mehr Engineering-lastig sind. Es gibt Leute, die in biomedizinischen Anwendungen, zum Beispiel mit starkem biomedizinischen Fokus, und die kennen sich dann vor allem mit der Anwendung dann sehr gut aus und kommen vielleicht aus dem Bereich. Mhm. Ja, also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Physiker gibt es auch viele tatsächlich.
Ja, also das ist ja, da kommst du ja auch ursprünglich her und bringst deine Perspektiven als Physikerin ja auch in deine Arbeit ein. Dazu werden wir später auf jeden Fall noch mal reden. Ich würde vielleicht vorab noch mal ganz kurz, weil wir ein paar Sachen schon angerissen haben, die vielleicht nicht für alle Hörenden verständlich sind, wenn wir über Poster-Sessions reden, das ist hier ein bisschen anders tatsächlich als bei den kleinen Konferenzen. Bei den kleinen Konferenzen gibt es oft verschiedene Tracks, also zu verschiedenen Thematiken, in denen es dann Präsentationen gibt, also wo Leute dann ihre Paper vorstellen, meistens in 10-minütigen Vorträgen. Das ist, was ich bisher erlebt habe. Und hier ist einfach wegen der schieren Masse an Papern, die submitted werden, ist das gar nicht möglich, dass alle ihre Paper so vorstellen. Es gibt ein paar Oral Presentations, also das sind nochmal sehr herausgehobene Paper, die besonders gut abgeschnitten haben in den Reviews, die dann so präsentiert werden. Und ansonsten ist hier das How-To eigentlich die Poster-Session.
Ja.
Und die ist riesig. Also das ist einfach Wahnsinn. Halt 2000 Poster, die präsentiert werden. Das ist schon auch das eine ganz andere Dimension.
Ja.
Ich finde diese Poster-Sessions aber besonders spannend, weil die sehr viel interaktiver sind als die Vorträge.
Ja. Das stimmt.
Kann gut Fragen stellen. Gleichzeitig habe ich eben gesehen, dass sich permanent Menschentrauben gebildet haben um einzelne Poster. Kannst du deine Fragen ausreichend adressieren oder sagst du, ach, ganz oft komme ich gar nicht zu Wort?
Oh, das Problem ist, dass es für mich gerade ein echter Trade-off ist, weil ich dann immer überlege, okay, ich möchte ja auch viele Poster sehen. Mhm. Und dann ist die Frage manchmal ist es für mich so, wenn ich das auch sehe, zu viele Menschen, dann mache ich zum Beispiel ein Foto davon und mir eine Notiz von wegen, ich möchte mir das Paper noch anschauen, also noch im Einzelnen. Also manchmal nutze ich das wirklich mehr so als Inspirationsquelle. Aha, das Paper gibt es, das sieht interessant aus, das möchte ich lesen. Und manchmal, wenn es Platz gibt tatsächlich, würde ich dann noch hier hingehen, lass es mir im Detail erklären und stelle dann auch Fragen. Aber dann ist es oftmals auch wirklich sehr nah an dem, vielleicht auch so an meiner Forschung dann.
Dann lass uns zu deiner Forschung kommen. Woran forschst du und können wir versuchen, das irgendwie in einen größeren Kontext einzubetten?
Okay. Also, weil wir hatten uns ja im Vorfeld auch ein bisschen über die Fragen unterhalten, was sind hier die großen Trends im maschinellen Lernen, so auch auf der Konferenz. Und so ein wirklich großes Problem, das wir momentan haben, ist, beziehungsweise, also erstmal ein sehr erfolgreicher Ansatz, den gerade viele verfolgen und wo es auch teilweise einen Hype gibt, sind diese Foundation Models. Das bedeutet, also die werden vor allem von großen Unternehmen, also von IT-Unternehmen werden die gebaut. Und das Hauptprinzip ist eigentlich, wir nehmen sehr große Datensätze, so groß wie möglich, also irgendwie Internet-Scale quasi, und trainieren noch größere Modelle, also neuronale Netze oder sehr, sehr große Machine-Learning-Modelle auf diesen enorm großen Datensätzen.
Large-Language-Models werden darauf auch oft trainiert,
genau.
Ist das richtig?
Genau.
Das kennen die Menschen am ehesten, also
genau.
ChatGPT, Gemini, alles,
genau.
Was dem zugrunde liegt, ist quasi darauf.
Genau,
basierend.
Und da wurden ganz viele Daten aus dem Internet gezogen, um die zu trainieren zum Beispiel. Genau, und dann baut man diese großen Foundation-Models, die man hoffentlich auch noch nutzen kann für andere ähnliche Probleme, quasi um die noch anzupassen, um da dann auch zu funktionieren. Aber erstmal muss irgendjemand die enorm das Geld bezahlen und braucht auch die Computing-Infrastruktur, um diese Dinge überhaupt erstmal zu entwickeln. Und die brauchen auch die Expertise natürlich. Das ist nicht einfach, sowas zu trainieren. Also da sind sehr, sehr viele Machine Learning-Ingenieure und Machine Learning Research Scientists und so sind damit beschäftigt, dieses Modell irgendwie zum Funktionieren zu bringen. Also und das ist ein größerer, das ist ein langwieriger Prozess auch. So, und das bedeutet, und das sind halt einfach, das sind gerade, also das ist der gerade vielversprechendste Trend, wie es viele Leute sehen und finden. Aber es ist halt auch extrem ressourcenintensiv und bedeutet auch, dass es nur sehr wenige, sagen wir mal, Labs gibt, die sich das überhaupt leisten können, so etwas zu bauen oder sich überhaupt dabei mitzumachen, wenn man so will. Und zum Beispiel meine Forschung versucht, Wege zu finden, wie wir auch kleinere Modelle zum Funktionieren bringen können, unter Umständen auch in einem Kontext, wo wir weniger Daten haben. Also oft so in den Wissenschaften, also so in biomedizinischen Anwendungen oder auch in der Physik oder so, haben wir einfach nicht diese riesigen Datensätze, weil das dann sehr spezialisierte Daten sind, die man bekommt. Und es ist extrem teuer und schwierig, diese Daten also zu sammeln, also zusammenzubekommen. Und dann muss man andere Wege finden oder noch andere Informationsquellen oder so, wie wir da trotzdem Fortschritt machen können. Ja, das ist halt so ein großer Teil meiner Forschung und eben auch insgesamt maschinelles Lernen effizienter zu machen.
Ganz kurz, damit ich es richtig verstehe, diese Foundation Models sind deshalb so beliebt, weil sie in der Lage sind, sehr, sehr viele Aufgaben zu lösen, ohne dass man sie permanent mit händisch gelabelten Daten füttern muss zum Beispiel. Habe ich das richtig verstanden?
Also ja. Sie sind beliebt, weil einfach auch, weil sie, also sie haben wirklich die Performance, die man mit ihnen erreicht, ist halt auch echt nicht da gewesen. Also zum Beispiel für Language Models gab es einen riesen Durchbruch, einfach wie gut die jetzt funktionieren im Vergleich zu dem, was wir vorher kannten. Und deswegen ist man jetzt auch gewillt, diese Modelle zu nehmen und sie anzupassen auf bestimmte Fragestellungen zum Beispiel, wo man nicht mehr so viele Daten braucht, um sie noch weiter anzupassen. Und die dürfen dann auch spezialisiert sein und da braucht man auch weniger Labels und das macht das Ganze auch kostengünstiger in diesen Tasks, in diesen anderen Tasks, da hast du recht. Und das macht sie auch dann damit auch wertvoll, aber trotzdem hat man halt noch das Problem, dass man dann am Ende mit sehr, sehr große Modelle hat, die man speichern muss, die man ausführen muss und. Also die Sachen sind dann immer noch groß danach.
Also dir geht es vor allem darum, die Effizienz zu erhöhen, damit es quasi sich auch kleinere Unternehmen leisten können, diese Modelle zu haben. Du machst das mit einem Ansatz oder mit deinem Hintergrund aus der Physik.
Genau.
Kannst du versuchen, uns das ein bisschen näher zu bringen, wie das funktionieren könnte?
Also wir haben sehr viele unterschiedliche Ansätze, die wir verfolgen. Und einer kommt aus der Physik, das stimmt. Und der ist inspiriert aus der statistischen Physik, weil man da ein ganz ähnliches Problem hat. weil in der statistischen Physik möchte man die Welt beschreiben auf der Basis von, auf der Mikroebene, sagt man. Also zum Beispiel, wir haben, wenn wir jetzt uns ein Gas vorstellen, dann schauen wir uns die Atome an und die bouncen gegeneinander so ein bisschen und so entsteht so ein gasförmiges Gebilde. Und da steckt eigentlich ganz einfache Physik dahinter, das ist dann so Mechanik, also von wegen, wie zum Beispiel Atome zusammen bouncen oder gegeneinander bouncen. Und niemand wäre in der Lage zu beschreiben, die einzelnen Atome zu beschreiben, wie die miteinander interagieren. Also das ist einfach nur verrückt. Das könnte diese, man könnte vielleicht die Gleichungen hinschreiben, die das beschreiben, aber man kann sie nicht lösen. Also das wäre viel, viel, viel zu schwer. Also die statistische Physik geht dann dahin und geht davon aus, dass dieses System sogar unendlich groß ist und schaut sich dann einfach das auf der statistischen Ebene an, also auf der Makroebene beschreibt die dann dieses Gas, das gasförmigen Zustand und reduziert es auf ein paar wenige Größen, die dieses Gas beschreiben, und es reicht aus, auf unserer Ebene, wenn wir so ein Gas beobachten, quasi das zu beschreiben. Zum Beispiel sowas wie Druck, Temperatur und Volumen, die reichen dann aus, um so ein Gas zu beschreiben. Und das reicht auf der Ebene. Und mein Argument ist, dass ich glaube, dass momentan im maschinellen Lernen versuchen wir gerade, quasi die Interaktion von Atomen zu modellieren und die zu beschreiben. Und deswegen brauchen wir diese absurd großen Modelle, um das zu tun und um zu verstehen, wie diese Interaktionen funktionieren und so. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn wir nur richtig verstehen, was eigentlich die relevanten Variablen sind in unseren Modellen, dass wir die Modelle viel, viel einfacher und besser verständlich für uns beschreiben können, wenn wir diese Variablen wie Druck und Temperatur und so finden, die eben diese Modelle dann auch auf einer Makroebene beschreiben und nicht auf der Mikroebene.
Also du versuchst quasi rauszuzoomen, bis du die größtmögliche Einheit gefunden hast, mit der man das immer noch annähernd beschreiben kann.
Genau.
Okay,
genau.
Das hört sich interessant an. Ist das dann nur interessant für Modelle, die irgendwie so netzartige Strukturen abbilden? Weil du sagst, sie interagieren. Also es geht ja wahrscheinlich dann viel darum, dass es irgendwo Interaktionen gibt.
Das passiert auch in diesen neuronalen Netzen tatsächlich. Man kann das Prinzip, also das allgemeine Prinzip, könnte man wahrscheinlich auch auf andere Strukturen anwenden, also Modelle, die anders strukturiert sind. Aber da müsste ich dann drüber nachdenken, wie das funktionieren könnte. Also das ist,
Also das ist, was du im Fokus hast quasi.
Ja, genau.
Okay. Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen zu der Frage, weil du gesagt hast, es gibt dann viele Leute, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen und andere Leute, die anderes machen. Wo ist denn da die Grenze zur künstlichen Intelligenz? Also maschinelles Lernen ist ja quasi die Grundlage für jede künstliche Intelligenz, zumindest soweit ich es verstanden habe.
Nicht unbedingt tatsächlich. Okay. Also maschinelles Lernen, würde ich sagen, ist ein großer und wichtiger Teil von künstlicher Intelligenz, aber es ist nur ein Teil davon. Mhm. Künstliche Intelligenz ist nochmal ein größeres Feld, das umfasst dann zum Beispiel auch so Herausforderungen wie Planning, Search, oder also Suche oder sowas wie zum Beispiel Navigationssysteme oder so. Das wäre auch künstliche Intelligenz. Oder es gibt noch ein paar andere Probleme, die sehr typisch sind, wo man gar nicht versucht, die mit maschinellem Lernen anzugehen, sondern wo es dann andere Möglichkeiten gibt, wo wir dann andere Algorithmen entwickeln, die versuchen, die Probleme zu lösen.
Okay, weil es nicht erforderlich ist, dass das System sich weiter selbst trainiert oder was beibringt, oder?
Ja, und manchmal gibt es auch Probleme, wo wir dann eine gute Idee haben, wie wir die algorithmisch lösen können tatsächlich. Und wo wir aber natürlich trotzdem uns der Computer dann helfen kann, die Probleme also auch schnell und effizient zu lösen. Aber es ist nicht unbedingt maschinelles Lernen der beste Ansatz. Also es ist wahrscheinlich dann gar nicht so effizient wie das, was wir uns überlegen können.
Okay.
Es gibt aber auch Probleme, wie zum Beispiel Language, die wir zum Beispiel in der Lage sind zu performen, aber wir wissen nicht wie. Also wir haben die Algorithmen nicht. Wir wissen nicht genau, wie unsere Gehirne das machen zum Beispiel. Oder wie wir das machen. Und dann kann uns maschinelles Lernen helfen, weil es eben versucht, Regeln zu finden und Muster zu finden in Daten und die zu erkennen. Also auf der Basis von Beispielen versuchen, Modelle zu entwickeln. Also diese Algorithmen herzuleiten, die wir nicht kennen.
Das finde ich so spannend. Wir hatten das eben schon mal ganz kurz im Vorgespräch angesprochen, dass es so ein interessantes Spannungsfeld gibt beim maschinellen Lernen. Dass ich allerorten höre, eigentlich ist das alles keine Zauberei und gar nicht so oft sehr trivial in dem, wie es funktioniert. Mhm. Gleichzeitig scheint es ganz viele Ecken und Enden zu geben, an denen wir gar nicht verstehen, wie es tatsächlich abläuft. Also wo wir uns das nicht erklären können, was irgendwie die Computer machen und wie die eben diese Muster finden. Mhm. Und gleichzeitig wirkt es auf mich persönlich als Userin total wie Zauberei.
Ja.
Also wenn man ChatGPT benutzt hat oder einen anderen vergleichbaren Chatbot, das ist schon ein Sprung, den konnte man sich vorher nicht vorstellen. Mhm. Wie ist das so aus deiner Perspektive? Wie blickst du auf dieses interessante Spannungsfeld?
Also das hängt immer ein bisschen davon ab, in welcher Stimmung ich gerade bin, schätze ich. Also ich finde es auch unglaublich faszinierend, was die alles leisten können. Auf der anderen Seite versuche ich auch immer ganz stark zu vereinfachen, weil wir arbeiten halt auch recht theoretisch. Mhm. Und das heißt, ich versuche manchmal wirklich nur so die Grundprinzipien zu identifizieren und mir zu überlegen, okay, was ist jetzt das einfachste Modell, das einfachste Datensystem, was ist das einfachste Problem, was immer noch das gleiche Phänomen zeigen könnte, sodass wir irgendwie doch noch verstehen können, warum jetzt das passiert und nicht was anderes. Also, und oftmals, glaube ich, brauchen wir gar nicht diese hohe Komplexität, um das zu beobachten, was wir eigentlich sehen. Also manchmal, glaube ich, sieht auch viel erstmal wie Magie aus und es ist total inspirierend, weil man sich denkt, okay, wie geht das jetzt eigentlich? Aber wenn man nochmal genauer drüber nachdenkt, denkt man so, aha, schon hier, das ist doch eigentlich, das, so könnte es zum Beispiel sein. Und dann ist es am Ende gar nicht, dann, ja, vielleicht nimmt das dem Ganzen ein bisschen die Magie, aber gleichzeitig ist es natürlich total spannend, weil wir was lernen über die Welt.
Hast du mal ausprobiert, Chatbots zu fragen, wie sie funktionieren? Und ist die Antwort dann gut?
Tatsächlich haben das schon Leute gemacht und ich glaube, die haben viel bessere Geschichten zu erzählen dazu als ich. Ich weiß das nur aus zweiter oder dritter Hand.
Okay.
Und ja, die versuchen dann tatsächlich, glaube ich, kennen die das. Ich glaube, es gibt auch interessante philosophische Antworten über die Frage, aber auch welche, die technisch erklären, wie maschinelles Lernen quasi funktioniert und wie sie so trainiert worden sind. Also das, manche interpretieren das als ein Bewusstsein ihres.
Ja, also man ist sehr verleitet, ChatGPT ein Bewusstsein. Ich sage auch immer bitte und danke und so. Also.
Tatsächlich habe ich gehört zumindest, dass ChatGPT dann auch höflicher antwortet, wenn man höflich mit ihm umgeht.
Super. Ja, gut, dann vielleicht kriege ich auch bessere Antworten.
Ja.
Das muss man dann mal rausfinden. Ich würde gerne mit dir noch drüber sprechen. Wir haben heute Mittag zusammen ich habe nur einen sehr kurzen Teil des Vortrages gehört hier bei Women in Machine Learning. Es gibt hier einen eigenen Workshop für Frauen, aber auch, ich habe den Eindruck, für alle möglichen Menschen, die sich dafür interessieren, auch aller Gender. Also ich hatte den Eindruck, auch Männer wären hier reingekommen.
Ja, klar.
Die sich hier zusammenfinden, weil noch immer es wenig Frauen im Machine Learning gibt. Wir haben keine konkreten Zahlen. Wir schätzen sowas um ein Fünftel. Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Ähnlich wie in der Informatik, in der Cybersecurity sind die Anteile immer sehr gering. Und auch hier treffen sich Frauen, um sich gegenseitig zu supporten. Ich dachte tatsächlich eher, mich würde eine Beschäftigung mit Frauenproblemen im Machine Learning erwarten, im Sinne von, wie gehe ich damit um, dass ich diskriminiert werde oder dass ich das Gefühl habe, nicht weiterzukommen in meiner Karriere und so. Und auch das war Teil hier, also es wurde über Karrierepfade gesprochen und so. Aber was ich sehr spannend fand, ist, dass wir als Auftakt einen Kurzvortrag gehört haben zur Frage, wie eben solche Foundation Models, die auch den Large Language Models zugrunde liegen, fairer werden können und eben selber nicht diskriminierend sind. Das heißt, ihr beschäftigt euch dann auch wirklich in aller Breite wiederum mit euren Forschungsthemen und dem, was euer Frausein vielleicht an Perspektive darauf mitbringt?
Ja, genau. Also zumindest gibt es, also es ist leider nicht genau mein Forschungsbereich, aber ich finde das natürlich total spannend und auch wichtig davon, zu lernen, wie das gehen kann. Und das fand ich auch einen sehr spannenden Vortrag. Wir waren da beide drin. Und da war ja eigentlich auch so eine der Hauptthesen war es, es ist eigentlich zu spät, wenn wir erst ein Foundation Model bauen und uns dann Gedanken darüber machen, weil wir es einfach nicht mehr richtig fixen können. Also eigentlich müssen wir uns von Anfang an, wenn wir diese Modelle entwickeln, Gedanken darüber machen, wie wir sie fairer kriegen und wie wir sie dazu bekommen eben. Und es ist eben nicht genug zu sagen, okay, wir lassen, also sie verweigern einfach toxisches Verhalten in den Tag zu legen, weil da eben auch doch die gewissen Biases rauskommen und dass sie sich dann einfach weigern, zum Beispiel für Minderheiten oder so bestimmte Services anzubieten. Also die momentanen Fixes, die wir glauben zu haben, funktionieren noch nicht richtig. Also wir müssen dann noch weiterdenken, wie wir das besser machen können. Aber ich habe große Hoffnung, dass das eben auch dazu beitragen kann, dass wir langfristig in einer faireren Welt leben.
Ja, das wäre schön. Ich, vielleicht, damit es ein bisschen verständlicher wird, um was es genau geht. Es wurde heute Morgen darüber gesprochen, dass, ich finde das Beispiel mit den Chatbots immer am eingängigsten. Ich glaube, damit kann im Moment jeder am meisten anfangen. Zum Beispiel Chatbots Annahmen über Frauen, über Minderheiten treffen, wie zum Beispiel, dass wir grundsätzlich sozial und ökonomisch schlechter situiert sind oder so. Und dementsprechend auch eventuell andere Antworten einfach gibt auf Fragen, die gestellt werden und von anderen Dingen ausgeht, einfach qua Vorurteil.
Ja.
Man muss sich ja immer fragen, wo diese Vorurteile herkommen. Die kommen natürlich auch aus den gelernten Daten. Mhm. Und dann ist die Frage, also ich finde das interessant, wie uns das helfen könnte, zu reflektieren, was auch der Status quo der Gesellschaft ist. Mhm, zum einen aber finde ich es schwierig, dass man eigentlich eine Unterscheidung bräuchte zwischen der Abbildung der Gesellschaft, wie sie eben ist. Und dann ist die Frage, wer ist der Beschreibende oder das?
Ja, ne? Genau.
Also wo kommt diese Beschreibung eben her?
Genau.
Und dem, was halt wirklich Fakten sind, im Sinne von, Frauen werden immer noch schlechter bezahlt.
Ja.
Weil dann ist die Annahme ja eigentlich korrekt und dann müssten wir quasi an dem realweltlichen Problem eher arbeiten.
Ja.
Oder wo ist halt auch ein Bias drin, der durch die Beschreibung durch andere kommt. Also ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert, aber das macht in meinem Kopf, habe ich das Gefühl, dass das sehr komplex ist, sich damit auseinanderzusetzen und dann sowas wie eine echte Fairness zu kriegen, ohne die Welt auf eine Art...
Ja, und manchmal musst du ja vielleicht auch unfair handeln, damit die Welt fairer wird. Also vielleicht ist ja auch die Frage, kann ja zum Beispiel sein, dass Frauen weniger bezahlt werden, aber dann bräuchte man halt eine Gegenhandlung dazu, also zu sagen, einfach weil jemand eine Frau ist oder so, müsste man das Gehalt erhöhen oder was in der Richtung. Die Frage ist ja auch, was muss man eigentlich tun, um die Welt anzupassen und zu verändern, und das ist eine sehr, sehr wichtige und schwere Aufgabe auch für maschinelles Lernen, weil es eben nicht nur um die Frage geht, wir wollen nicht einfach nur Korrelationen erkennen und vorhersagen, wie die Welt sich entwickelt, sondern wir wollen sie auch verändern und wir wollen auch verstehen, was wir tun müssen, damit wir sie so verändern können, wie wir es gerne hätten.
Obwohl maschinelles Lernen eher mit den Beschreibungen der Welt operiert.
Somit hat es angefangen, ja. Aber mittlerweile haben wir auch verstanden, dass wenn wir künstliche Intelligenz bauen, dass wir dann auch über die Frage nachdenken müssen, wie interagiert sie denn mit der Welt? Also wie beeinflusst sie?
Also du glaubst, das könnte ein Hebel sein, um echte gesellschaftliche Veränderungen zu erreichen?
Also ich glaube, dass allein der Fakt, dass wir künstliche Intelligenz verwenden, automatisch die Welt ein Stück weit verändert. Also ich glaube nicht, dass wir das einfach aufhalten können. Die Frage ist nur, wir können beeinflussen, wie.
Diese Frage ist mit Sicherheit zu komplex, aber wie könnten wir sie dahingehend nutzen, um eben Nachteilsausgleiche zu schaffen, um es gut zu sagen? Das ist halt eine große Frage. Also siehst du da einen direkten Hebel?
Also ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt, aber ich glaube auch, dass wir noch viel mehr interdisziplinäre Expertise brauchen, auch auf solchen Konferenzen hier, weil zum Beispiel Ökonomen und Soziologen stellen diese Fragen ja schon seit langer, langer Zeit. Und das gibt einen Grund dafür, warum, also ich meine, die sind unglaublich schwere Fragen. Und es geht nicht nur darum, weil es so schwer ist, vorherzusagen, wie Leute reagieren, sondern auch, weil, also auch eine künstliche Intelligenz, die allwissend wäre oder so, hätte vielleicht unter Umständen Schwierigkeiten zu sagen, was die einzelnen Effekte sind von bestimmten Maßnahmen. Also einfach, das sind extrem komplexe Prozesse, die vielleicht auch gar nicht deterministisch sind. Und, und vielleicht können wir auch gar nicht alles beeinflussen. Also vielleicht können wir auch, also das müssen wir alles noch erst feststellen. Aber das sind einfach nochmal neue Herausforderungen, denen wir momentan noch nicht gewachsen sind und die wir auch noch nicht richtig in unsere Modellierung integrieren. Die Frage, wie schwer sind denn diese Fragen? Wie schwer sind die Antworten auf diese Fragen?
Also du siehst es, siehst quasi das Potenzial zur Veränderung der Welt und der Gesellschaft darin, dass uns die Modelle helfen könnten, die tatsächlich fairer zu bauen auch.
Genau.
Das ist spannend.
Und auch, dass wir Entscheidungen anders treffen. Also, okay. Und wir könnten zum Beispiel auch diskutieren, was die Kriterien sein sollten, wie Entscheidungen getroffen werden.
Ich finde immer spannend, dass ich das Gefühl habe, dass uns die KI an der Stelle ja einen Spiegel vorhält, den wir sonst ja so nicht bekommen. Also zum Beispiel bei Auswahlverfahren, bei Bewerbungsprozessen, wenn da künstliche Intelligenz eingesetzt wird, haben wir halt gesehen, okay, die entscheidet so, wie sie aus Daten gelernt hat, wie eben entschieden wird. Das heißt meistens für weiße Männer mittleren Alters.
Genau.
Ja, und Frauen diskriminierend. Hast du das Gefühl, dass derzeit die Diskussion darüber schon genügend geführt wird? Also, dass wir dieses Potenzial zur Reflexion genügend nutzen für uns, um diese Fragen auch weitreichend zu diskutieren?
Also es ist natürlich nicht mein Fach. Insofern sollte ich da, also muss ich vorsichtig sein, ich weiß es nicht wirklich. Aber mein Eindruck ist, den ich gewinne von einfach manchen Talks oder so auf diesen Konferenzen, ist oft, dass wir eher einen technischen Ansatz hier wählen. Das ist halt eine Machine Learning Konferenz von Informatikern am Ende des Tages. Das heißt, wir überlegen, wie können wir diese Modelle unter Umständen fairer bauen? Wie müssen wir die Daten verändern? Wie müssen wir die Lernprozesse verändern, sodass wir vielleicht am Ende ein Modell haben, das mehr unseren offiziellen Werten, sagen wir so, gerecht wird. Ich glaube, es gibt aber noch viele andere Dimensionen dazu, die wir dabei einfach außer Acht lassen. Und ich glaube, dass wir die bräuchten, um wirklich, also das wäre wirklich eine sehr interdisziplinäre Fragestellung. Und auch, ich glaube, auch unser Lösungsansatz muss interdisziplinärer sein als das, was wir da gerade versuchen, in die Wege zu leiten. Und es gibt auch viele, es gibt auch mehr und mehr Leute, die daran Interesse haben. Und es gibt auch den Austausch und so. Aber ich glaube, da kann noch mehr passieren.
Okay, also noch mehr Interdisziplinarität auch in diesem Fall. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass das wichtig ist. Aber natürlich, eure Probleme sind schon komplex und dann wird es natürlich immer noch komplexer. Aber trotzdem, wenn man die grundsätzliche Outline legen will, wäre es natürlich gut, wenn man sich so früh wie möglich zusammenfindet, um zu überlegen, wo wollen wir eigentlich landen am Ende.
Genau. Ja. Und ich glaube, da ist großes Potenzial da, weil wir ja auch ein Stück weit verändern, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir und auch auf welcher Informationslage und so.
Es ist spannend. Was denkst du, in welchem, also die Geschwindigkeit, in der sich das jetzt verändert hat? Ich glaube, in den letzten 5 Jahren hat sich unheimlich viel getan.
Mhm.
Können wir erwarten, dass in den nächsten 5 Jahren das weiter explodiert? Was denkst du, was ist deine Einschätzung?
Ah, schwer zu sagen. Also ich meine, ich glaube schon, also es gibt unterschiedliche Bereiche, die ich so ein bisschen beobachte. Und ich glaube schon, dass wir noch größere Durchbrüche sehen werden. Wir beginnen ja auch schon so im biomedizinischen Bereich. Mhm. Ich glaube auch im chemischen Bereich, also Drug Foundation Models und so. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da jetzt noch viel kommt.
Wozu wird das dort eingesetzt? Was ist dort?
Um Medikamente schneller und besser herzustellen für bestimmte Drug-Targets, also für bestimmte Krankheiten. Vielleicht auch Krankheiten, die oft eher weniger untersucht werden oder so. Also ich glaube, wir werden einfach noch mal besser werden darin. Mhm. Also bestimmt noch in vielen technischen Bereichen. Ich glaube auch, was die Optimierung von vielen Prozessen angeht, glaube ich, können wir auch noch. Ich glaube, ich wird sich bestimmt auch noch viel tun. Es ist schwer zu sagen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass es so viele unterschiedliche Leute gibt, die helfen, künstliche Intelligenz zu bauen beziehungsweise Fortschritte mit maschinellem Lernen zu machen, einfach weil die ganz andere Ideen haben, wo man es verwenden könnte. Also was der Durchbruch sein kann. Ich glaube, wenn wir mit weniger Daten zurechtkommen, wenn wir jetzt wirklich, also man nennt das Sample Efficiency, wenn wir da noch besser werden, dass wir das auch mehr und mehr in die wissenschaftlichen Bereiche bringen können, in die Bereiche, wo Daten noch sehr, sehr teuer sind, wo wir nicht viel haben, gerade auch Klimamodellierung und sowas. Mhm. Ich glaube, wenn wir da besser werden, dann haben wir echt eine Chance, dann wird es nochmal ganz starke Veränderungen geben und noch werden wir noch einige Durchbrüche sehen.
Okay, also ich glaube, wir können gespannt sein, was sich noch ergibt. Was ist dein Plan noch für die nächsten Tage hier auf der ICML? Was wirst du noch besuchen?
Oh, auf jeden Fall gehe ich natürlich immer zu den Poster-Sessions und den Vorträgen. Also ich bin da noch sehr, da gibt es noch ein paar Paper, auf die ich mich sehr freue.
Okay, schön.
Ja, und ich freue mich darauf noch. Also morgen gibt es ja auch immer Social Events. Ich glaube, von denen haben wir auch noch gar nicht richtig erzählt. Also hier gibt es immer auch Partys von verschiedenen Unternehmen, die angeboten werden abends. Es gibt noch verschiedene Treffen oder Social Activities von Leuten mit unterschiedlichem Hintergrund. Morgen findet etwas statt von dem Alice-Netzwerk, das europäische Alice-Netzwerk, wo wir auch über Foundation Models reden werden, auf einem schönen Boot irgendwie.
Sehr genau, spannend,
wirklich
ja,
schöne, schön. Ja, mit schöner Umgebung. Also darauf freue ich mich auch schon sehr.
Auf der Donau ist bestimmt auf jeden
genau.
Fall sehr gut zusammenzusitzen und zu diskutieren. Sehr schön. Rebecca, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß, Erfolg, tolle Kontakte, vielleicht neue Kollaborationen, man weiß es nicht.
Ja, morgen wird auch viel diskutiert.
Sehr schön. Und ich freue mich auf dich und auf die nächsten Tage.
Dankeschön, ich freue mich auch. Vielen lieben Dank. Bis dann.
Tschüss. Ciao.